Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Und die Bar, die ist wieder gut gefüllt heute, sowohl mit Getränken als auch mit Gästen, Johannes.
Ja, hallo Martin. Wir sind hier wieder zusammengekommen mit einem besonderen Gast heute, nämlich dürfen wir begrüßen Marc Dralle von der Behörde für Wirtschaft und Innovation in Hamburg. Es ist mal wirklich was anderes, weil oft haben wir Firmen hier, vielleicht auch Universitäten, Professoren, aber dass wir einen Gast aus der Verwaltung haben.
Verwaltung.
Das ist schon was Besonderes und darum freut es uns umso mehr, dass wir dich hier begrüßen dürfen, Marc. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, Marc.
Ja, vielen Dank. Moin aus Hamburg.
Ja, wir haben die Ehre, dich hier begrüßen zu dürfen. Im weitesten Sinne haben wir das der Woche des Wasserstoffs zu verdanken, im Endeffekt. Aber letztendlich hat sich's auch daraus ergeben, die Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern, vor wenigen Wochen hatten wir ja Astrid zu Gast vom Cluster Erneuerbare Energien Hansestadt Hamburg. Und in diesem Umfeld hat sich dann auch die Episode mit dir jetzt herauskristallisiert, was uns, wie gesagt, eben halt sehr freut, auch mal aus der Verwaltung hier eine Stimme zu hören. In Stadtstaaten ist es ja immer etwas anders, als man es jetzt in so flächigen Ländern wie bei uns in Bayern gewohnt ist. Also ihr habt kein Kabinett, sondern ihr habt einen Senat und ihr habt auch keine Ministerien, sondern eben halt Behörden. Also man könnte, wenn man sozusagen jetzt wahrscheinlich nach Bayern jetzt übersetzen würde, Marc, wahrscheinlich davon sprechen, du arbeitest fürs Wirtschaftsministerium, richtig?
Genau, richtig, ja.
Genau. Und du arbeitest auch nicht nur in irgendeiner Funktion für die Behörde für Wirtschaft und Innovation in Hamburg, sondern in einer, ja, letztendlich Stabstelle, richtig, die sich relativ umfassend, wenn ich es richtig verstanden habe, mit dem Thema Wasserstoff beschäftigt. Vielleicht kannst du uns da ja mal einführen, wer du bist natürlich auf der einen Seite, das interessiert uns natürlich auch immer, und auf der anderen Seite dann natürlich speziell, wie es zu dieser Stabstelle kam, die ist ja, wobei mir bekannt ist, jetzt ja auch nicht in allen Wirtschaftsministerien in Deutschland gibt, und wie du auch zu dieser, ja, vielleicht Ehre, ich weiß nicht, ob es eine Ehre ist, aber das kannst du uns gleich noch sagen, wie du zu der Ehre gekommen bist, diese Stabstelle jetzt wahrzunehmen.
Das mache ich gerne. Ehre ist vielleicht ein bisschen zu viel. Auf jeden Fall ist es ein Vergnügen. Und ich freue mich in der Tat, dass auch Verwaltung hier zu Wort kommt, weil Verwaltung ist nicht nur Dröge und Verwaltung und Dinge abstempeln, sondern kann in der Tat auch total spannend sein. Und das Umfeld, in dem ich und mein Team oder wir hier arbeiten, ist absolut spannend. Und wie du es richtig schon eingeleitet hast, ich leite die Stabsstelle Wasserstoffwirtschaft bei uns in der Behörde. Ganz kurz zu mir, ich bin 48 Jahre, erst seit 2010 in der Verwaltung der Freien und Hansestadt Hamburg. Ich bin ein Quereinsteiger, war vorher Soldat auf Zeit, Offizier in der Bundeswehr, habe Politikwissenschaft studiert und BWL, habe also keinen technischen Hintergrund. Das ist in dem Umfeld ja manchmal relevant oder zumindest von Interesse. Ich habe in der Verwaltung verschiedene Tätigkeiten gehabt in verschiedenen Bereichen, fachlich als auch Führungspositionen. Und leite eben seit knapp einem Jahr diese Stabsstelle Wasserstoffwirtschaft bei uns im Haus. Die Stabsstelle ist 2020 im Oktober implementiert worden. Und das war vor meiner Zeit, wie gesagt, ein Jahr dabei. Und in der Hochphase, als das Thema Wasserstoff so richtig Fahrt aufgenommen hat. Und mit der Stabsstelle hat die damalige politische Leitung hier im Haus eben ein Zeichen setzen wollen für den Standort und für die Bedeutung des Themas. Und hat eben diese Stabsstelle implementiert, die damals als auch heute zentrale Ansprechpartner zu diesem Thema sein soll, sowohl für andere Behörden, also andere Ministerien, aber auch für die Unternehmen hier im Umfeld, weil man schon früh festgelegt hat, Hamburg hat ein enorm großes Potenzial im Kontext Wasserstoffwirtschaft, was die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt. Wir kommen da bestimmt noch zu dem einen oder anderen Aspekt, den wir da highlighten können. Aber so ist sozusagen unsere Organisationseinheit der Stabsstelle hier im Haus implementiert und fungiert aber insgesamt als die zentrale Koordinierungsstelle.
Das heißt, es kommen alle möglichen Leute zu euch. Es kommen Leute zu euch mit Fragen zum Thema Wasserstoff. Wie unterstützt ihr die dann? Also geht's darum, so ungefähr, dass Leute kommen und sagen, wo gibt's Förderungen? Wie kriege ich Geld? Oder geht's da hauptsächlich darum, quasi die Firmen in Hamburg zu vernetzen, sodass man da ja sich vielleicht auch gegenseitig hilft und so mehr ins Arbeiten kommt, als dass jeder für sich allein dasteht.
Grundsätzlich ist die Akteurslandschaft vielen schon bekannt in Hamburg, aber denen sie nicht bekannt ist, denen bieten wir tatsächlich an zu sagen, wenn ihr nicht wisst, an wen ihr euch genau wenden könnt, wendet euch tatsächlich an uns als Stabsstelle. Wir wissen nicht alles, wir können nicht alles regeln, aber wir können euch zumindest dann an die konkreten Ansprechpartner vermitteln. Das kann das Thema Förderung tatsächlich sein, wobei wir keine Förderberatung machen, sondern im Rahmen unseres Wissens zu allgemeinen, also wo findet man Förderprogramme unterstützen können. Oder natürlich auch, wir haben eine Förderbank vor Ort, zu konkreten Projekten an die Förderbank verweisen können. Die Vernetzung der Unternehmen, da hast du ein gutes Stichwort angesprochen, das ist die klassische Aufgabe des Clusters Erneuerbare Energie in Hamburg. Das habt ihr eben schon angesprochen, mit Astrid hattet ihr schon einen Podcast. Das ist tatsächlich ein für uns ein hilfreicher Arbeitsmuskel. Das Cluster wird von der Wirtschaftsbehörde finanziert. Die Stadt Hamburg hat eine große Clusterstrategie und hat eben verschiedene Branchennetzwerke, zu denen unter anderem das Cluster Erneuerbare Energien gehört. Und die können Aufgaben wahrnehmen, die wir als klassische Verwaltung gar nicht so wahrnehmen. Also die können Unternehmensveranstaltungen durchführen, können Unternehmen vernetzen, können Weiterbildungsangebote machen. Und insofern die Szene da sehr gut und auch ganz anders, als wir es können, bespielen. Insofern ist das ein gutes Miteinander und eine gute Ergänzung. Und das Cluster, also ein wesentliches Instrument der Politik im Bereich Wasserstoffwirtschaft hier in Hamburg. Ansonsten organisieren wir den Informationsfluss hier in Hamburg, gucken, dass alle die richtigen Informationen zur richtigen Zeit haben. Das ist manchmal sehr herausfordernd, gerade bei so einem schnelllebigen Thema. Versuchen, Zuständigkeiten zu klären. Ja, das ist in der Verwaltung dann manchmal tatsächlich ein Thema. Also wir machen unter anderem keine Genehmigungsverfahren oder können da keine Auskünfte dazu geben, weil es Genehmigungsbehörden gibt. Wir sind Ansprechpartner für Industrie, Wirtschaft, Verbände, sonstige Stakeholder. Wir haben Forschungsinstitute am Standort. Wir machen die Strategieentwicklung im Großen und Ganzen, also das, was von Ministerium sozusagen in Teilen erwartet wird. Und wir begleiten Projekte und sind auch, wenn der Haushaltsgesetzgeber, sprich das Parlament, bei uns heißt Bürgerschaft, das so möchte und Geld zur Verfügung stellt, sind wir eine Stelle, die Projektfinanzierung und Projektförderung sozusagen begleitet und steuert.
Mhm. Das ist ein gutes Stichwort. Wie schätzt du es denn ein? Wir kommen gleich noch drauf, dass ihr in Hamburg ja auch vor kurzem jetzt eine Wahl hattet und letztendlich auch einen neuen Senat bekommen habt. Gehen wir gleich noch ein bisschen näher drauf ein. Aber wie haben sich die letzten Jahre denn dargestellt, wenn du sagst, letztendlich ist das Ganze ans Laufen gekommen im Jahr 2020? Auch wenn du jetzt noch nicht so lange dabei bist, du hast dich ja sicher damit vertraut gemacht, wie die Jahre vor dir jetzt liefen quasi, und zumindest im Groben gehe ich davon aus, dass du das getan hast. Wie ist denn dein Gefühl, welche Wertigkeit hatte denn das Thema Hochlauf von Wasserstoff Technologien im Lauf der Jahre? War da auch diese, ja, gewisse Hochphase oder Hypephase da so in den Jahren 22, 23 zu spüren und jetzt ist es wieder ruhiger geworden?
So würde ich das durchaus auch beschreiben, ja. Also es gab die Boomphase, ich kann das für uns hier in Hamburg oder Norddeutschland festmachen, an den Projekten, die für das sogenannte IPCEI-Verfahren der EU vorgesehen waren. Das war eine Riesenpalette an Verfahren oder Projekten, von denen am Ende nicht alle zum Zuge kamen, aber wir hier in Hamburg tatsächlich den Zuschlag für 3 Projekte bekommen haben. Und dann gab es die Projekte, die nicht genehmigt wurden, die wir aber in Hamburg auch glücklicherweise immer sozusagen unter dem Radar und als Nicht-IPCEI weiterverfolgt haben und auch haushalterisch weiterhin versuchen, da gibt es noch Haushaltsmittel für diese möglichen Projekte, diese gangbar zu machen. Und am Ende ist es tatsächlich, sind die Rahmenbedingungen so, dass es bei uns glücklicherweise nicht an dem Geld scheitert, sondern da sind dann so Dinge wie KTF-Urteil, Sperrung der Bundeshaushaltsmittel, Wegfall von Kofinanzierungsprogrammen, Regulatorik. Das waren dann Einschläge, die diese Projekte ganz stark on hold gesetzt hat, beziehungsweise diese Projekte völlig zunichte gemacht hat. Und insofern sind wir froh mit unseren 3, und das sind wirklich Leuchttürme, vielleicht kann ich sie nachher noch nennen, mit diesen 3 Projekten die Zuschlag bekommen zu haben. 2 davon laufen auch weiterhin. Bei einem hat Airbus leider uns eine Absage erteilt. Das wurde, glaube ich, auch in der Wasserstoffwelt zur Kenntnis genommen. Geht es um den E-Zero-Flieger und wie Airbus seine Pläne jetzt gestaltet. Aber insofern würde ich sagen, für uns hier in Hamburg, wir sind gut dabei, weil wir auf mindestens 2 Leuchttürme blicken können, die es überlebt haben, die Sturm- und Drangphase. Und wir konsolidieren uns so langsam. Und insofern passt ich versuche es immer positiv zu sehen, passt sowohl die neue konstituierende Regierung beim Bund mit dem Koalitionsvertrag und jetzt wieder hoffentlich dem neuen oder einem weiteren Angang. Es passt hier in Hamburg. Die Regierung gab es schon, Rot-Grün ist bestätigt worden und setzt jetzt den Kurs auch hinsichtlich Wasserstoff fort. Und es ist so ein ganz guter Moment, auch um mal innezuhalten, zu gucken, wo stehen wir und aus dieser Sturm- und Drangphase jetzt eine solide Konsolidierungsphase zu machen. Gleichwohl wir wissen, dass die Rahmenbedingungen, ob das Regulatorik ist, Investitionsentscheidungen für die Unternehmen, geopolitische Weltlage weiterhin herausfordernd bleibt.
Wie schätzt du denn jetzt diese neuen politischen Strömungen, sagen wir mal, ein? Also jetzt, du meinst, wir haben ja einen neuen Senat in Hamburg, es gibt die neue Bundesregierung. Ist da ja abzusehen aus deiner Sicht, dass es quasi weitere Impulse für den Wasserstoff gibt? Weil einerseits, wir hatten ja auch hier bei uns im Podcast mal diese ganzen Wahlprogramme angesehen von den verschiedenen Parteien für Bundestagswahl. Da war Wasserstoff ja nicht allzu präsent oder nicht explizit genannt. Wie schätzt ihr das jetzt aus der Hamburger Sicht ein, wie sich das weiterentwickeln wird?
Es steht mir jetzt, glaube ich, nicht zu, den Bundeskoalitionsvertrag zu kritisieren.
Nein, das weißt du auch
nicht. Ich kann nur sagen, wir Hamburg und Norddeutschland haben jetzt unabhängig vom Koalitionsvertrag auch immer schon mit der norddeutschen Wasserstoffstrategie ein Angebot formuliert, bei dem wir gesagt haben, Norddeutschland hat hervorragende Standortvorteile für das Thema Wasserstoffwirtschaft, aber auch für das übergreifende Thema der Energiesysteme und der Kopplung der Energiesysteme insgesamt mit Offshore, mit Elektrolyse, mit den Häfen. Und im Koalitionsvertrag Bund habe ich dann gelesen, dass es sozusagen eher auf der Fläche soll alles ermöglicht werden. Also es ist jetzt nicht so eine Konzentration, die wir uns hier im Norden gewünscht hätten oder wo wir gesagt hätten, wir haben einfach die Voraussetzungen, nutzt sie. Also Stichwort systemdienliche Elektrolyse. Das nehmen wir zur Kenntnis und hören gleichwohl die positiven Botschaften. Wasserstoffbeschleunigungsgesetz, was gefehlt hat oder nicht durchgekommen ist, letzte Legislatur soll wieder aufgesetzt werden. Die Förderprogramme, Klimaschutzverträge sollen modifiziert an den Start gebracht werden. Das stimmt uns für unsere Arbeit zuversichtlich und das ist ja auch das, was wir jetzt von der Industrie, von den Unternehmen hören, die wir begleiten oder mit denen wir auch gut zusammenarbeiten, dass das sozusagen auch noch fehlende Stellschrauben sind, die kommen müssen. Mhm. Für uns hier in Hamburg kann ich sagen, sind wir zufrieden, sehr zufrieden, wie das Thema berücksichtigt wurde im Koalitionsvertrag. Wasserstoff ist weiterhin ein relevantes Thema. Es ist eine Anknüpfung an den bereits eingeschlagenen Weg und das interpretieren wir in der Verwaltung insofern als politisches Bekenntnis zum Wasserstoffstandort. Die Stabsstelle, von der war unklar und so ist eine Stabsstelle manchmal angelegt, ob sie nur temporär besteht, die soll gemäß Koalitionsvertrag verstetigt werden. Das ist ein deutliches Signal, dass man die Notwendigkeit erkennt und weiterhin an das Thema glaubt. Das Cluster soll strukturell eine Finanzierung erhalten. Das ist ein Bekenntnis zur Arbeit des Clusters. Unser großes Projekt, der Elektrolyseur in Moorburg, der ja jetzt als 100-Megawatt-Projekt am Start und in der Umsetzung ist, da bekennen sich die Koalitionäre auf politischer Ebene dazu, den Skalierungsprozess um bis zu 700 Megawatt, also auf dann 800 einzuleiten. Das heißt, dieser Markterkundungsvergabeprozess soll dann auch starten. Unser Wasserstoffindustrienetz, was wir IPSAI genehmigt haben, das soll weiter so gebaut werden wie geplant. Also das sind ganz wichtige Stellschrauben für den Standort, aber auch für Hamburg in seiner Funktion, die er für die ganze Bundesrepublik wahrnehmen kann. Wir speisen ins Kernnetz ein, sowohl was wir angelandet haben über den Hafen als auch was wir produzieren. Und insofern ist es ein Bekenntnis für den Standort, mit dem wir wirklich gut arbeiten können.
Mhm. Die norddeutsche Wasserstoffstrategie, die hast du schon erwähnt, die ist ja jetzt, ich weiß jetzt nicht ganz auswendig, aber die ist ja auch schon einige Jahre alt, ich glaube auch 4, 5 Jahre wahrscheinlich alt mittlerweile. Und die ist ja immer noch, so hast du es auch gerade ja bestätigt, ein bisschen wahrscheinlich die Grundlage oder die Ausgangsbasis für eure Aktivitäten. Wie schätzt du es ein, ist da auch, wo es bei der deutschen Wasserstoffstrategie ja auch gemacht worden ist, mal ein Update nötig und sozusagen halt Reality Check, wie man immer so schön sagt?
Absolut, du liegst mit beidem richtig. Sie ist schon etwas länger her, also sie ist im November 19 verabschiedet worden, wurde dann zwischenzeitlich fortgeschrieben und angepasst. Hamburg hat sich seit 2019 oder dem Beginn der NDWS als Teil Norddeutschlands gesehen und hat da auch keine landeseigene Wasserstoffstrategie aufgesetzt. Das war eine bewusste Entscheidung, weil man sagte, wir sind Norddeutschland und agieren in diesem Rahmen. Einige Länder haben bereits jetzt eigene Strategien. aber der Rahmen und das Forum der Zusammenarbeit in Norddeutschland innerhalb der NDWS besteht. Was bei so einer Konstellation natürlich gesagt werden kann, ist, dass es natürlich eine Herausforderung gibt bei der Zusammenarbeit von 5 Ländern in 5 verschiedenen Ministerien, wobei der Ansatz an sich getragen hat, dass sich Norddeutschland als dieser Raum versteht mit diesen Standortvorteilen, mit den besten Bedingungen und Standortvorteilen. Nach außen tritt die NDWS auch so auf. Es gibt einen Zusammenschluss der Wirtschaftsförderer, der sich High Five nennt. Also das ist sozusagen Norddeutschland auf Ebene der Wirtschaftsförderer, die auch international agieren und den Standort Norddeutschland vermarkten. Insofern ist die NDWS neben einem Arbeitsforum auch ein Stück weit ein Marketing-Tool für den Norden und für Norddeutschland, was vielleicht besser und sichtbarer wahrgenommen wird, als wenn einzelne Länder oder wir als Hamburg agieren. Was noch ein Mehrwert ist innerhalb der NDWS, ist, dass sich in den 5 Handlungsfeldern, die es gibt, die mehr oder weniger die gesamte Wertschöpfungskette inhaltlich abdecken, Unternehmen mitarbeiten, also auch Praxisimpuls in die NDWS getragen wird. Und ja, es ist richtig, es ist dann auch mal an der Zeit, das zu verifizieren oder zu gucken, inwieweit hat die norddeutsche Wasserstoffstrategie die Ziele, die sehr ambitioniert waren, erreicht. Dieser Prozess läuft. Wir sind jetzt Anfang Juni, treffen wir uns in Schleswig-Holstein in größerer Runde in Kiel, die gerade die Federführung haben in der NDWS, um uns genau mit diesem Thema zu befassen. Wo stehen wir? Wo wollen wir hin? Wie können wir die Zusammenarbeit optimieren? Und wie können wir die NDWS weiterhin so mit Leben füllen, dass sie auf das Ziel am Ende einzahlt, nämlich eine sich selbst tragende grüne Wasserstoffwirtschaft in Norddeutschland?
Jetzt, wo wir dich schon hier im Podcast haben, als quasi Vertreter von den Behörden, es gibt ja wahnsinnig viel Kritik auch von Firmen, die sagen, oh, hier in Deutschland, das ist alles viel zu schwierig, wir haben viel zu viele Gesetze, viel zu viele Hemmnisse durch die Verwaltung, das wird nie was. Es gibt natürlich auch die Argumente, warum ist diese ganzen gesetzlichen Anforderungen und Regelungen gibt, und da gibt es gute Gründe dafür. Seht ihr das auch, oder wie seht ihr da dieses Spannungsfeld? Weil natürlich einerseits gibt es die Gründe für die Regelungen, es gibt auch gute Gründe, warum man die irgendwie ignorieren könnte oder sollte. Und am Ende muss man wahrscheinlich das Mögliche finden zwischen den ganzen Zwängen, wo man drin sitzt. Und du sitzt oder ihr als Verwaltung sitzt ja wirklich mittendrin in den Zwängen. Wie ist da deine Ansicht oder was kannst du da auch sagen? Wahrscheinlich wollen dich ja nicht zu irgendwelchen Aussagen verleiten, die dir dann auf die Füße fallen.
Ja. Nein, ich glaube nicht, dass mir das auf die Füße fallen kann. Also wir fühlen uns in Teilen tatsächlich als Leidensgenossen der Industrie, auf die unsere Maßnahmen und Dinge auch ganz oft gerichtet sind, weil wir der Industrie helfen wollen, sich zu dekarbonisieren oder auch die Produktionsprozesse aufrecht zu erhalten. Und wir sind ja auch befasst teilweise mit EU-Vorgaben oder Bundesgesetzen, sei es im Rahmen von Delegated Acts, wo wir Stellung nehmen können, oder im Rahmen von Bundesratsverfahren, wenn die Bundesgesetze beschlossen werden. Und auf der EU-Ebene ist es tatsächlich so, dass der Umfang und die Komplexität auch uns sehr herausfordert. Also wir sind ein Team von 9 Personen in der Stabsstelle mit unterschiedlichen Spezifikationen und eine Kollegin ist zuständig für das Thema Regulatorik. So, das ist eine Person und da kommen manchmal schon Dinge von der EU, wie jetzt der Leak zum Delegated Act kohlenstoffarmer Wasserstoff. Ja. Da streicht auch sie Verständnis, also nachvollziehbar die Segel, weil sie sagt, da sind Rechenmethoden etc. drin, das übersteigt auch sozusagen ihre Kenntnisse. Wobei wir dann versuchen abzuschichten. Wir gucken dann, auf welcher Flughöhe können wir Stellung nehmen, wie tickt die Industrie. Wir sehen das dann so ein Stück weit als großes Ganzes und als Puzzle, haben aber immer den Anspruch, tatsächlich auch unsere Stimme, die wir haben, wahrzunehmen, sowohl auf EU-Ebene als auch im Rahmen von Gesetzgebungsverfahren des Bundes. So bei der EU teile ich manchmal diese Ansicht mit der hohen Komplexität und auch der Gefahr, auch gerade jetzt wieder beim Delegated Act kohlenstoffarmer Wasserstoff, dass es an der Realität vorbeigeht und das verfolgte Ziel nicht erreicht wird. Ja. Das formulieren wir dann auch natürlich auch in Abstimmung mit unserer Hausleitung. Wir formulieren es fachlich vor und bevor wir so eine Stellungnahme abgeben, gleichen wir das natürlich nochmal mit der Hausleitung ab. Also insofern teile ich da die Einschätzung oder teilen wir die Einschätzung. Beim Bund sind wir noch ein bisschen näher dran. Da kann man konstruktiv Stellung nehmen. Die Gesprächsfäden sind einfacher, das muss man tatsächlich so sagen. Man kennt Ansprechpartner in den Bundesministerien, das ist bei der EU oder der COM ja manchmal nicht so. Oder man kann sogar ganz aktiv sagen, wenn uns Dinge nicht passen, wir starten selber ein Bundesratsverfahren. Da kann man ganz aktiv sozusagen Politik und Gesetzgebung mit beeinflussen. Wenn wir selber die Erkenntnis haben oder von den Stakeholdern Hinweise kriegen, dass regulatorisch Dinge zu machen sind, dann gehen wir das auch an. Und insofern versuche ich es auch hier wieder positiv zu formulieren. Ja, es gibt diese Komplikationen und diese Regulatorien, aber es gibt eben auch Ansatzpunkte und auch Ansatzpunkte im Kleinen. Anderes Stichwort ist Klimaschutzverträge, wo wir in einem engen Austausch waren, weil wir hier davon betroffene Unternehmen am Standort hatten und dann auch gegenüber BMWK etc. gesprochen haben. Da gibt es schon Kanäle, wo man auch was durchaus bewirken kann. Und das sind für uns eben Instrumente und das ist eine Klaviatur, die wir dann gerne spielen und zu der wir auch eben eine Rolle haben auf ministerieller Ebene als eben diese Stabsstelle.
Ja, um nochmal kurz zurückzukommen zum Delegated Act, weil mich das tatsächlich schon länger jetzt interessiert. Natürlich, dieser Leak vom Delegated Act jetzt bezüglich kohlenstoffarmen Wasserstoffs, der wird natürlich jetzt gerade rauf und runter diskutiert. Und ich habe manchmal so den Eindruck, da fühlen sich alle so ein bisschen machtlos, weil man hier was vorgesetzt bekommt und dann heißt im Endeffekt, ja, das heißt ja nicht mal friss oder stirb, sondern es heißt einfach, ja, es heißt einfach friss, sozusagen. Und mich interessiert da schon länger, wie gut ist denn so ein Draht jetzt zum Beispiel uns von der Behörde wie eurer jetzt da nach Brüssel? Weil ich habe, wie gesagt, manchmal den Eindruck, dass selbst so Player wie jetzt Hydrogen Europe oder sowas, die sind da eher Empfänger als Mitgestalter. Ist da wirklich ein Draht vorhanden, um auch solche Regelungen in gewisser Hinsicht dann auch nochmal neu zu diskutieren und anpassen zu können?
Ja, es ist ein Draht vorhanden. Also wir haben unter anderem jetzt ein eigenes Instrument, das nennt sich das Hanse Office. Das ist unsere Vertretung in Brüssel, die natürlich die Prozesse vor Ort besser mitkriegen und auch Ansprechpartner kennen und uns auch Ansprechpartner vermitteln können. Und natürlich versuchen wir im Rahmen von den ganz normalen Arbeitsbeziehungen jetzt auch gar nicht nur wenn es Delegated Acts gibt, den Draht aufrechtzuerhalten. Und wir haben durchaus schon die Erfahrung gemacht, dass in direkten Gesprächen auf Arbeitsebene, wenn man denn mal den richtigen Ansprechpartner hat, dort offene Ohren bestehen, zumindest für einen gefühlt ernsthaften fachlichen Austausch. Ob und wie am Ende denn das Ergebnis ist und wie es dann zu diesem Ergebnis kommt, entzieht sich dann auch in Teilen unserer Kenntnis. Aber das ist das, was ich eben sagte. Wir versuchen diese Klaviatur zu spielen. Also es jetzt am Montag, gestern war ja diese Arbeitsgruppensitzung zum Leak des Delegated Acts und dann haben wir eben versucht herauszufinden, wer nimmt denn da teil und haben tatsächlich Ansprechpartner gefunden, zu denen wir dann unsere Stellungnahme weitergeben konnten mit dem Hinweis, guck doch mal drauf, wenn ihr es für richtig erachtet, dann berücksichtigt das doch gerne. Also es gibt immer wieder diese Möglichkeiten, die am Ende eine Erfolgsgarantie hat es nicht. Aber ich finde immer dann, wir haben unsere Arbeit gemacht und wir sind auf den Punkt aufmerksam geworden. Wir haben uns eine Meinung dazu gebildet und wir haben unsere Meinung dazu abgegeben. Das andere sind oder der weitergehende Schritt sind dann sozusagen die Entscheidungsstrukturen, ja, die manchmal, ich will nicht sagen undurchsichtig sind, aber die so sind, wie sie sind.
Ja, es ist doch, also ist die persönliche Meinung, jetzt bitte nicht falsch verstehen von mir, aber das Besorgniserregende für mich ist doch immer eigentlich, dass es halt solche Leaks braucht, um so ein Thema sozusagen ansprechen und auch entsprechend dann diskutieren und kommentieren zu können. Eigentlich, aber vielleicht ist da meine Vorstellung naiv, sollte es doch eine Plattform geben für solche Diskussionen, wo wir nicht auf solche Leaks oder auf solche Durchstechereien eigentlich angewiesen sind.
Ja, da muss man der EU zugutehalten. Es gab vorher ja ein formalisiertes Verfahren, ein Stellungnahmeverfahren. Die Arbeit mit den Leaks und den Ad-Hoc-Arbeitsgruppen ist vielleicht ungünstig. Ich stelle mir diese Frage auch, stelle mir aber andererseits auch die Frage, was ist die Alternative, wie man diesen sozusagen Interessenkonstellationen, die es ja gibt und nicht nur zwischen den Ländern, sondern in der gesamten EU, wie man denen anders gerecht werden könnte, wenn man denn eine EU-weite Regulierung, die ja am Ende auch viele eigentlich wollen oder befürworten, wenn man die treffen möchte. Also Delegated Act grüner Wasserstoff war ja so ein Beispiel. Am Ende sagten die Unternehmen so, er ist jetzt nicht in jeder Hinsicht gut, aber wir haben jetzt hauptsächlich mal was und es ist jetzt mal was beschlossen und wir können uns nach etwas richten. Der Versuch dann an der einen Stelle den wieder, naja, nicht aufzuweichen, aber abzumildern, der schwebt ja noch über allem und mal gucken, ob dazu jetzt noch was kommt. Insofern, ja, in Teilen kann ich das bestätigen oder teile ich auch die Einschätzung. Andersrum hätte ich keinen besseren Vorschlag.
Mhm. Ja, verstanden.
Wenn wir jetzt nochmal kurz auf die andere Seite schauen, seid ihr nicht nur mit den Behörden dann in Kontakt, sondern auch mit den Firmen. Wie oder gibt es da Beispiele, wie ihr den Unternehmen vor Ort dann helfen könnt, gerade mit diesen gesetzlichen Vorgaben, aber vielleicht auch mit generell, ja, da voranzukommen und ihre Wasserstoffprojekte umzusetzen?
Wir sind sowohl ganz projektbezogen mit Unternehmen in Kontakt als auch grundsätzlich über Verbände. Also unser Staatsrat, also das ist der Staatssekretär, hat regelmäßig Runden mit dem Industrieverband, an denen auch ich teilnehme, um die Möglichkeit zu geben, auch Wasserstoffthemen zu platzieren, wo wir sagen, wir nehmen Sorgen, Nöte, Anregungen, Themen auf. Und insofern ist das Spektrum ganz breit, um seitens der Unternehmen die Nöte aufzunehmen. Wir hatten jetzt gerade letzte Woche gab es einen Unternehmensbesuch bei einem Unternehmen im Hafen, was uns darüber informiert hat, dass es ein kleines Elektrolyseurprojekt plant im Umfang von 10 Megawatt. Und hat in dem Zusammenhang aber auch darüber informiert, dass schon in der ersten Sondierung oder in ersten Gesprächen mit einer Behörde hier in Hamburg eine Problematik zutage getreten ist bezüglich des Stromanschlusses. Und das ist sozusagen ein Problem, was ganz konkret an uns herangetragen wurde. Und ich sage, gut, ich nehme das mit, gerne noch weitere Details und gehe dann bei uns behördlich in die Klärung, woran könnte das liegen, um Verfahren zu beschleunigen, vielleicht die richtigen Kommunikationskanäle herzustellen. Also die Arbeit ist manchmal sehr praktisch, wenn man genau mit solchen Dingen konfrontiert wird. Und das kann sich über eine ziemliche Bandbreite erstrecken. Also insofern ist es so spannend einfach. Und es ist eben nicht Verwaltung, wie ich das eingangs sagte, sondern es ist viel mit Outreach, viel mit Außenkontakt, viel mit Koordinieren innerhalb der Behörden, viel mit Überblick und Vernetzen. Und das macht es tatsächlich so spannend.
Super, ja, spannend ist das tatsächlich oder klingt es tatsächlich. Und an dieser Stelle vielen Dank dafür auch, dass du uns deine Aktivitäten oder auch eure Aktivitäten hier im Podcast mal näher vorgestellt hast. Auch diese Diskussion rund um die Randbedingungen, Rahmenbedingungen, Regulatorik und so weiter, die fand ich sehr spannend. Insofern vielen Dank an dich, Marc.
Gerne.
Ich hoffe, es hat dir auch so einigermaßen hier zumindest getaugt, an der Bar zu Gast zu sein. Vielleicht ergibt sich ja in einiger Zeit nochmal die Gelegenheit, mit dir zu sprechen. In der Zwischenzeit, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer der Hinweis, wenn ihr mit Marc in Kontakt treten wollt, dann nutzt doch bitte unsere E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de. oder das Kontaktformular auf unserer Webseite www.hydrogenbar.de. Und wir leiten eure Nachrichten entsprechend an Marc weiter. Ich hoffe, das ist okay, Marc, wenn wir das tun. Ich habe dich nicht vorab gefragt.
Absolut okay. Das ist unsere Rolle und wir machen das gerne.
Ja, perfekt.
Genau. Wir danken dir wirklich für deine Zeit und die Offenheit, hier mit uns zu sprechen. Ich glaube, es hat nicht nur uns gefallen, sondern auch den ganzen Zuhörern hier. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir in Kontakt bleiben und vielleicht mal zu den ein oder anderen neuen Entwicklungen dann in Hamburg wieder sprechen können.
Jederzeit gerne, sowohl an euch als auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Und vielleicht sehen wir uns ja sogar im Oktober da auf der Messe da in Hamburg, der Hydrogen Technology Expo, glaube ich, heißt sie ja, oder?
Genau, so heißt sie.
Jawohl, ja, perfekt.
Oktober in Hamburg, Einladung geht raus an alle.
Ja. Sehr gut.
Ja, perfekt. Ich habe mich schon bei meiner Tante einquartiert, weil die Hotelpreise dann immer natürlich sehr hoch sind. Aber genau, ich freue mich auch schon drauf. Das wird gut. Okay, ja, dann, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal auch ein Dankeschön an euch natürlich fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet für eine neue Folge des Hydrogen Bar Podcasts. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Alles Gute. Und macht's gut. Servus.
Ciao.